Ja, ich bin tatsächlich seit 16 Jahren beim Diakonischen Werk Baden für Brot für die Welt und Diakonie Katastrophenhilfe zuständig. Wie wird man das als Pfarrer? Das liegt daran, dass ich nach dem Vikariat zur Christoffel-Blinden-Mission gegangen bin und dort für Gemeinde- und Bildungsarbeit zuständig war, mich immer sehr für Diakonie und Entwicklungspolitik interessiert habe und deswegen war es eigentlich irgendwann mal der rote Faden dann eben auch für Brot für die Welt in unserer Region der Badischen Landeskirche zuständig zu sein. Ich wollte es ein bisschen in zwei Teile aufteilen. Das eine tatsächlich auf dem Hintergrund, ich habe ja die Überschrift vom Vortrag heißt ja eigentlich fast 60 Jahre praktizierte Partnerschaft. Brot für die Welt hat jetzt seine 59. Aktion und feiert im ersten Advent. Immer zu Advent beginnen die neuen Sammelaktionen, die 60. Und von daher sind wir auch in schon einem reiferen Alter sozusagen, die Organisation. Und die wollte ich Ihnen ein bisschen vorstellen, wie wir denken, wie wir ticken, wie wir die Projekte überlegen, in welchen Feldern wir arbeiten. Und im zweiten Teil, im letzten Teil, wollte ich Ihnen ein Projekt einfach ein bisschen genauer vorstellen. Das ist ein Projekt in Kenia, wo es um ein Wassersammelprojekt sozusagen geht, wo Sie dann auch ein bisschen sehen können, wie es dann tatsächlich auch vor Ort aussieht. Ja, hängt er jetzt? Schläft er jetzt? Ist er gefroren? Okay. Ich hab gedacht, über die Enter-Taste geht es, aber anscheinend nicht. Brot für die Welt, wir sind weltweit unterwegs und wir sind das Hilfswerk der evangelischen Landeskirchen und der evangelischen Freikirchen in Deutschland, ähnlich aufgebaut wie das Diakonische Werk, in über 90 Ländern auf der Welt aktiv. Und unsere Ziele haben sich eigentlich in den letzten 60 Jahren nicht grundlegend verändert, entwickelt klar, aber uns war schon immer wichtig, armen und ausgegrenzten Menschen zu helfen, aus eigener Kraft, also das berühmte Hilfe zur Selbsthilfe, ihre Situation zu verbessern. In unserer Entwicklung haben wir gemerkt, es geht eigentlich meistens nur, wenn man auch in der politischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen hinwirkt, dass es da zu einer Verbesserung kommt. Das heißt, wir sind auch in unserer Bildungs- und Partnerschaftsarbeit hier in Deutschland unterwegs. Deswegen zum Beispiel heute Abend war die Anfrage, ob ich kommen würde, wurde gern mit Ja beantwortet. Ein wichtiger Teil ist es eben auch, Bewusstseinsbildung in Deutschland zu machen für die Situation im Süden. Die Konstruktion kann man sich ungefähr so vorstellen, das evangelische Werk für Diakonie und Entwicklung ist sozusagen das Dach, auf dem die deutschen Aufgaben die Diakonie Deutschland erfüllen. Also hier zum Beispiel in Heidelberg gibt es das Diakonische Werk Heidelberg. Es gibt die evangelische Stadtmission, die Mitglied bei uns ist. Also so dieser Bereich wird durch die Diakonie Deutschland abgedeckt und die internationalen Aufgaben teilen sich eben bei Brot für die Welt und Diakonie Katastrophenhilfe. Zwei ganz enge Geschwister. Man kann die Aufgaben ungefähr so aufteilen. Die Diakonie Katastrophenhilfe hilft in Notfällen, in akuten Katastrophenfällen, während Brot für die Welt versucht, nachhaltig zu arbeiten und Projekte zu einer dauerhaften Verbesserung der Lebensverhältnisse zu führen. Das greift natürlich ineinander über und deswegen ist die Zusammenarbeit zwischen den beiden sehr eng und auch zum Teil personell einfach auch ganz eng verwoben. Die Älteren von Ihnen kennen vielleicht noch das allererste Plakat von Brot für die Welt 1959. Wurde diese Aktion ins Leben gerufen. Man merkt an dem Wort Aktion, dass es eigentlich nicht geplant war, daraus eine Organisation zu machen. Und wir zählen auch jetzt noch die Aktion zusammen. Es war eigentlich gedacht, angesichts von akuten Notsituationen eine Sammelaktion in Deutschland zu machen. Dass daraus eine zweite oder eine dritte war, hat man, wird, werden könnte, hat man am Anfang überhaupt nicht auf dem Schirm. Man war 59 eben in der Situation, es ging einem wieder besser. Das Wirtschaftswunder ging so langsam los und die Menschen schauten über den Tellerrand und haben gesehen, oh, hoppla, es gibt ja offensichtlich Gegenden in der Welt, in denen es immer noch sehr katastrophal aussieht. Genau, als einmalige Aktion. Aber das hat sich relativ bald geändert, weil die erste Aktion schon ein sehr, sehr großer Erfolg war. Ich habe vor kurzem den allerersten Jahresbericht, das ist noch so ein kleines DIN A5-Ding mit vielleicht 20 Seiten, 24 Seiten. Und damals wurde in der ersten Aktion 17 Millionen D-Mark gesammelt. Das war in den späten 50ern, frühen 60ern richtig, richtig, richtig viel Geld. Nachher werde ich sagen, wie heutzutage so das Spendenaufkommen ist und wie es sich aufteilt. Aber man hat gemerkt, hoppla, man trifft da auch einen Nerv und die Menschen möchten helfen. Und dann wäre es schlimm, wenn man das aufgeben würde. Brot für die Welt ist ein christliches Werk. Das heißt aber nicht, dass wir mit nichtchristlichen, säkularen Organisationen nicht zusammenarbeiten würden. Und das heißt natürlich noch viel weniger, dass wir bei den Menschen, für die wir die Projekte designen, irgendwie auf Religion oder sonstigen Glaubenshintergrund Rücksicht nehmen oder eben auch ausgrenzen. Das Wichtige ist, dass wir, also ein ganz alter Slogan von uns heißt, den Armen Gerechtigkeit, diesen christlichen Wert vertreten. Ja, ein paar Zahlen und Fakten. Die orangenen Länder, die Sie sehen, das sind die Länder, in denen wir aktiv sind. Das heißt, man sieht eigentlich, abgesehen von der arabischen Halbkugel und Mongolei und die arabische Halbinsel und Nordafrika auch nur wenig, sind wir in fast allen Ländern des Südens aktiv. Auch in Russland, allerdings auch mit Nichtregierungsorganisationen. Wir arbeiten immer nur mit Nichtregierungsorganisationen zusammen und haben da einige Gesundheitsprojekte, die wir unterstützen. HIV-Projekte zum Beispiel werden da unterstützt. Die Arbeit dort ist nicht immer ganz leicht. Für Nichtregierungsorganisationen, die nicht zur orthodoxen Kirche gehören, haben es in Russland ein kleines bisschen schwer. Ansonsten sieht man natürlich auf dem afrikanischen Kontinent, passt sehr gut zur Vortragsreihe, sind wir sehr stark vertreten und in Lateinamerika und im asiatischen Bereich auch stark. Traditionell stark in Indien, wobei sich da natürlich auch die Situation in den letzten Jahren stark verändert hat. Viele Schwellenländer sind aber immer noch Projektländer von Brot für die Welt. Und so sind es insgesamt ungefähr 500 Projekte, in Deutschland. In Deutschland sind es 500 Projekte, 1400 sind es in auf der ganzen Welt. Und die 500 Projekte, die in Deutschland erwähnt werden, das sind dann entwicklungspolitische Projekte, Straßenaktionen, Zeitschriften, Bildungsaktionen von Nichtregierungsorganisationen, die nicht zu Brot für die Welt gehören, aber die wir trotzdem, weil sie dasselbe Anliegen haben, unterstützen. Ich glaube sogar, dass bei Ihrer Vortragsreihe das Logo Brot für die Welt auch deswegen dasteht, nicht weil ich komme, sondern weil Brot für die Welt auch wahrscheinlich Bildungsmittel in ihre Vortragsreihe mit eingezahlt hat. Kann das sein oder nein?
Also wir sind ausschließlich ehrenamtlich finanziert.
Ja. Also darum geht es auch. Also es geht auch nie um Personalkosten, sondern es gibt manchmal einen Druckkostenbeit. Nicht? Ah, dann steht das Logo nur so. Das wäre aber zum Beispiel eine Fördermöglichkeit, dass wir sagen, die Druckkosten für die Flyer oder sowas, das passt ja auch in unser Mandat, hier bewusstseinsbildende Arbeit zu machen. Ja, und entsprechend sind die drei Arbeitsbereiche auch aufgeteilt. Das eine, was man natürlich von einem Hilfswerk auch erwartet, die Projektarbeit, sprich die Bearbeitung von Anträgen, die Begleitung von Projekten, den Entwurf von Projekten, die wir aber immer mit Projektpartnern vor Ort machen, beziehungsweise die Projektpartner sind die Hauptverantwortlichen und wir sind nur unterstützend dabei. Dann gibt es Personalprogramme. ein kleinerer, aber ein wichtiger Bereich im Bereich Fachkräfte, die wir entsenden, Freiwilligendienste. Es gibt ja auch Freiwilligendienste im Ausland. Das heißt, junge Leute nach dem Abitur oder mit 17 bis 25 Jahren, kann man sagen, werden vermittelt auch zu Projektpartnern, die dann dort arbeiten können und Erfahrungen machen können. Und aber auch Stipendienprogramme für junge Menschen, für Studierende aus Afrika zum Beispiel, aus Lateinamerika, denen man eine Chance geben kann, hier in Deutschland zu studieren und die dann ihr erworbenes Wissen einfach wieder zurück in ihre Länder bringen können. Ja, und ich habe schon gesagt, die Inlandsarbeit gar nicht so unwichtig, vom Verhältnis natürlich Projektarbeit, Inlandsarbeit, ein kleiner Bereich, aber uns ist es eben auch ganz wichtig, im Bereich Öffentlichkeitsarbeit und Bildungsarbeit präsent zu sein. Wir haben Arbeitsprinzipien in der Projektarbeit. Das erste habe ich schon gesagt, dass wir immer mit lokalen Partnerorganisationen zusammenarbeiten. Das heißt auch immer mit Nichtregierungsorganisationen. Das hilft uns, unabhängig zu bleiben und ja genau an die Punkte auch ranzukommen, an die viele Regionen gar nicht denken, vernachlässigte Regionen zum Beispiel auch. Und es ist dann natürlich aber in unterschiedlichen Ländern auch unterschiedlich leicht oder schwierig. Das können Kirchen sein, kirchennahe Organisationen oder sonstige Nichtregierungsorganisationen, ganz unterschiedlich. Da ist für uns die Konfession nicht das Entscheidende. Für die Bewerber, die sich bei uns bewerben für eine Projektförderung, manchmal aber schon, dass sie sagen, sie wollen eigentlich mit einer christlichen Organisation zusammenarbeiten. Genau, das Prinzip Hilfe zur Selbsthilfe habe ich schon genannt, als ein wichtiges. Ganz wichtiges Prinzip, dass wir unabhängig von Religion, Nationalität, Geschlecht oder Rasse fördern. Und neben diesen Grundprinzipien haben wir verschiedene thematische Schwerpunkte. In die gehe ich nachher noch ein bisschen ausführlicher, deswegen zähle ich sie jetzt nur auf. Das ist Ernährung, Bildung, Gesundheit, Wasser, Menschenrechte und Frieden, Bewahrung der Schöpfung, Ökologie, also das Frauenthema und der Bereich Bildung auch für Kinder und Jugendliche. Das sind so die Überschriften, die man nennen kann, wobei man natürlich auch sagen kann, die Projekte haben öfter mehrere Themen vereinigt. Also man kann ja nicht sagen, beim einen geht es nur um Ernährung, weil das natürlich auch mit Gesundheit zu tun hat. Beim anderen geht es nur um Bildung, weil das auch mit Frauen und mit Kindern und Jugendlichen zu tun hat. Aber um so ein bisschen, sage ich mal, eine Sortierung reinzukriegen, ist es manchmal hilfreich, die einzelnen Aspekte so ein bisschen genauer zu betrachten. Bei dem Projektfeld Ernährung ist uns ganz wichtig, die kleinbäuerliche Landwirtschaft zu stärken. 80% aller Nahrung, die in Entwicklungsländern produziert wird, stammen von der kleinbäuerlichen Landwirtschaft. Also es ist der Leistungsträger. Und gleichzeitig sind aber der größte Teil der armen Menschen Kleinbauern. Also man sieht da eine ganz große Diskrepanz. Da könnte ich jetzt ein Riesenthema aufmachen mit, wie ist es mit Landgrabbing, verlieren Kleinbauern ihr Land an große Investoren, zum Teil aus China, zum Teil aus Indien. Unser Ziel ist es, eben genau diese Kleinbauern zu fördern. Und Kleinbauern fördern, auf dem Hintergrund heißt eben gleichzeitig auch ökologischen Landbau zu fördern, weil der ohne Pestizide auskommt, weil der ohne Kunstdünger auskommt, ohne genetisch verändertes Pflanzenmaterial und damit eben auch ohne Kosten, vom ökologischen mal ganz abgesehen, aber ist einfach auch ökonomisch sinnvoller für einen Kleinbauern, mit dem, was er selbst anbauen kann und wofür er selbst zeugen kann, zurechtzukommen. Da fehlt es oft an Bildung. Das habe ich, als ich in Peru war, hat mich das sehr beeindruckt. In Peru gab es vor Jahren mal eine Landreform, Das sind sehr viele Landarbeiter plötzlich zu selbstständigen Landwirten geworden. Eigentlich eine gute Entwicklung vom Staat. Nur die waren natürlich keine Bauern. Das heißt, die wussten nicht, wie man einen Bauernhof führt und wussten natürlich auch nicht, wie sieht es mit Wachstumszyklen aus und wie muss ein Feld bestellt werden, weil die als Landarbeiter immer nur eine ganz kleine spezifische Aufgabe hatten. Und deswegen gehört es auch dazu, Know-how zu vermitteln in Partnerschaftsprojekten, was die Arbeit und eben auch was die Ernährung angeht. Das heißt aber auch, da merkt man, dass die praktische Projektarbeit hängt auch mit politischer Arbeit, mit Advocacy-Arbeit zusammen, dass wir uns für Recht auf Nahrung, für Fair Trade und auch das Recht auf Wasser einsetzen und für eben internationale Regulierung von Ressourcen. Bildungsarbeit ist uns ein ganz wichtiges Thema, vor allen Dingen auch in ländlichen Gebieten oder in städtischen Armutsvierteln, weil Bildung eine der Voraussetzungen ist, ein Leben selbstständig zu gestalten, selbstbestimmt zu gestalten und deswegen auch materiell besser gestalten zu können. Dieses Recht muss manchmal erkämpft werden, gerade ethnische Minderheiten fallen da oft hinten runter. Und auch da wieder ist es wichtig, die Partnerorganisationen entsprechend zu unterstützen, ihre Lobbyarbeit zu machen. Auch wieder in ländlichen Regionen, Sie merken, das ist so ein bisschen eine fixe Idee von uns, keine ausschließliche, aber schon eine fixe Idee, geht es natürlich auch darum, Gesundheitsprogramme zu unterstützen. Das Bild, das Sie jetzt gerade sehen, ist aber die Versorgung von einem HIV-positiven Jungen in Russland. Da sieht man dann eben auch, es geht nicht nur um Afrika, es geht auch in anderen Situationen, in anderen Ländern sind dramatische Situationen. Zum Thema Gesundheit gehört auch das Thema Behinderung, gehört auch das Thema Alter. Auch da merken wir, das ist auch so eine Entwicklung. Wenn das Durchschnittsalter in einem Land langsam steigt, durch eine positive gesundheitliche Entwicklung auch, dann haben aber auch sehr viele alte Menschen ein Riesenproblem, weil die Familienstruktur nicht mehr so funktionieren wie früher. Eine Landflucht heißt, die Jungen gehen in die Stadt und die Alten bleiben zurück. Solange sie sich noch selbst versorgen können, ist alles gut. Wenn sie selbst mal in eine gesundheitliche Situation können, dass sie das nicht mehr können, wird es für diese Menschen natürlich sehr dramatisch. Ja, HIV-AIDS, habe ich schon gesagt, sowohl medizinische Behandlung als auch Aufklärungsaktionen. Gerade im südlichen Afrika ist ja zum Teil die Infektionsrate von HIV massivst. In Uganda, Südafrika geht man zum Teil von 30% Infektionsrate aus. Das ist natürlich eine sehr dramatische Situation und da war auch der Kampf für den Zugang von Medikamenten auch für uns eine ganz, ganz wichtige Sache. Ja, Wasser wird ein Schwerpunktthema jetzt für die 60. Aktion. Wasser für alle lautet da unser Slogan, weil wir eben merken, am Wasser hängt alles, hängt sowohl die Landwirtschaft, hängt sowohl die Gesundheit, hängt sogar indirekt die Bildung, weil wenn jemand jeweils 2 Stunden zur nächsten Quelle laufen muss, dann kann er in der Zeit nicht zur Schule gehen. Also am Wasser hängt irgendwie alles und gleichzeitig ist die Situation natürlich eine sehr dramatische. Das heißt, Trinkwasserversorgung und Versorgung mit Bewässerung für die Felder sind für uns wichtige Prioritäten. Da gibt es auf der einen Seite ein Riesenpotenzial an effektiver Wassernutzung. Das heißt, das hat auch wieder mit Bildung zu tun. Wie kann man Felder bewässern, dass nicht so viel verdunstet? Und hat aber natürlich auch mit Politik zu tun. Landgrabbing ist manchmal auch Watergrabbing. Also Landstriche werden von Großkonzernen gekauft und damit werden die Wasserrechte auch gekauft. Es werden damit zum Teil ganze Flüsse gekauft und ausgenutzt. Das heißt, der Fluss ist nach diesem Land einfach trocken. Und die Menschen haben Probleme, sich zu versorgen. Wasser als Menschenrecht ist für uns natürlich ein Riesenthema. Ein anderer Bereich, der natürlich ein sehr heikler Bereich ist, ist auch die Arbeit für Menschenrechte und Frieden. Das heißt auf der einen Seite konkrete Hilfe für Menschen, die Opfer geworden sind. Auch Unterstützung von Organisationen vor Ort, die sich dafür einsetzen. Dann aber auch ein wichtiger Punkt, weil sehr viele Gewaltursachen hängen eben auch an ethnischen Konflikten, an religiösen Konflikten oder sind damit verbunden. Das heißt, Versöhnungsarbeit ist für uns auch eine wichtige Geschichte. Das heißt, unsere Projektpartner, das ist auch für uns ein Kriterium, wie gehen die eigentlich mit solchen Konflikten um. Ja, Bewahrung der Schöpfung, das ist Ökologie ist eins der wichtigen Themen von Brot für die Welt geworden. Das war es früher natürlich nicht. Am Anfang ging es darum, einfach eine akute Hungersnot zu bekämpfen. Und da ging es erstmal um Säcke von Weizen und Reis und Trinkwasser und so weiter. Gleichzeitig merken wir aber, zerstörte Umwelt heißt eben gerade auf dem Lande auch zerstörte Lebensbedingungen. Und gleichzeitig kann man ökologisch sinnvoll und hilfreich arbeiten, indem man die Menschen vor Ort unterstützt, eben keinen Raubbau betreiben zu müssen. Anderes großes Thema, natürlich das Thema Klimawandel. Jetzt haben Sie wahrscheinlich langsam den Eindruck, Brot für die Welt will sich irgendwie um die ganze Welt kümmern und die ganze Welt retten. Können wir natürlich leider nicht. Hans-Dieter Hüsch hat mal gesagt, die Welt retten. Ich schaffe es nicht mal, meinen Schreibtisch in Ordnung zu halten. Also da versuchen wir eine Perspektive einzuhalten, die wirklich effektiv ist. Was man aber jetzt schon machen kann und auch machen muss, ist, die Menschen, die jetzt schon unter den Folgen des Klimawandels leiden, denen kann man aktiv helfen, ihre Lebensbedingungen zu verbessern. Und es ist zwar, kann man sagen, nur ein Steuern an Symptomen und wird ja das Klima nicht verändern, die globale Erwärmung nicht stoppen können, aber trotzdem gibt es eben ganz einfach Menschen, die jetzt akut darunter leiden und denen zu helfen, ist ein wichtiges Thema geworden. Das heißt auch, sich für eine nachhaltige und zukunftsfähige Lebensweise einzusetzen, nicht nur in den Ländern dort, wo ja gerade in Schwellenländern manchmal so der Drang ist, die Fehler, die in Europa gemacht worden sind, kräftig zu wiederholen. Das muss nicht unbedingt sein. Man kann ja sehr viel auch zum Teil Technologien überspringen und mit modernen Technologien ökologische Fehler auch schon vermeiden. Und aber natürlich auch in Deutschland in die Richtung zu arbeiten, weil auch da wieder alles mit allem zusammenhängt. Beispiel unsere Ernährung, unser Fleischkonsum hängt natürlich unmittelbar als Mitursache für einen Klimawandel damit zusammen. Und diese Zusammenhänge auch in Deutschland klarer zu machen, ist auch eine Aufgabe. Ja, warum sind Frauen ein Spezialthema für Brot für die Welt? Ist eigentlich ganz einfach, wenn schon die ganze Schöpfung ein Spezialthema ist, warum soll es dann nicht die eine Hälfte der Schöpfung auch sein? Das hat natürlich verschiedene Gründe. Es gibt ganz klare, ich sag mal ideologische Gründe. Es ist wichtig, dass Frauen in ihren Rechten gestärkt werden, gerade in patriarchalen Kulturen, ihre Rechte überhaupt durchzusetzen, ihr Recht auf Bildung und auf Selbstbestimmung durchzusetzen. Das ist, da kann man jetzt mal sagen, so der politische Hintergrund, den wir haben. Wie geht man mit Rollenbildern um? Aber es gibt auch einen ganz pragmatischen Grund, Den erfahre ich immer wieder, wenn ich mit Kolleginnen von Brot für die Welt, die in Afrika zum Beispiel ihre Erfahrungen machen, die sagen ganz einfach, wenn ich jemandem was beibringen will, dann bringe ich das am besten einer Frau bei, weil die ist wacher, die nimmt die Sachen ernster, die verbreitet die Sachen besser als sehr oft in männlich dominierten Strukturen die Männer. Und von daher sind sie eigentlich eher die Multiplikatoren sogar von neuen Inhalten. Ja, bei dem Programm für Kinder und Jugendliche kann man sagen, gibt es zwei Schwerpunkte, möchte ich mal sagen. Das eine ist, egal ob Land oder Stadt, das Thema Kindersoldaten, dass wir Projekte fördern, die Kinder, die unter solchen Gewaltumständen aufgewachsen sind, versuchen mit ihren Traumata zu helfen. Und das andere Thema ist, kann man sagen, wirklich ein eher städtisches als ein ländliches Problem auch. Das Problem von Straßenkindern, das Problem von Slums, in denen Bildungschancen und damit auch Zukunftschancen rar gesät sind. Ja, wie funktioniert so die Projektarbeit eigentlich? Das ist ein kleines Schema, das ich Ihnen mal vorstellen will, weil das hat natürlich, wir sind eine deutsche Organisation, alles seine Ordnung. Die Ordnung ist aber auch nicht ganz unwichtig, weil sie natürlich auch die Qualität sichert und damit natürlich auch sicherstellen kann, dass mit den Spenden, mit den Mitteln, die wir bekommen, dann auch tatsächlich vernünftig umgegangen wird. Also man kann sagen, die klassische Geschichte eines Projektes ist, es wird von einem Projektpartner, von einem möglichen, egal ob er uns schon kennt, ob wir schon Projekte mit ihm haben oder ob es ein neuer ist, ein Antrag gestellt für eine bestimmte Maßnahme. Ich sage jetzt mal, nachher werde ich es ein bisschen vorstellen, das soll ein Wassertankprojekt in einem kenianischen Dorf oder in einer kenianischen Region entwickelt werden. Das wird fachlich und sachlich geprüft bei uns und deswegen dann auch entsprechend zur Bewilligung vorgelegt, welche Mittel denn da dann tatsächlich laufen können. Es wird ein regelrechter Vertrag geschlossen. Man ist also gegenseitig verbindlich verpflichtet, die Bedingungen einzuhalten. Es fließt dann klassischerweise eine erste Rate, es gibt einen Zwischenbericht, der wird überprüft, es gibt eine zweite Rate, Zwischenbericht wieder geprüft, es gibt eine dritte Rate. So ein Projekt hat eine Laufzeit, also mit den drei Raten kann man sagen, das ist ein dreijähriges Projekt. Es gibt auch fünfjährige Projekte. Es gibt ganz selten auch einjährige Projekte, wenn man sagt, okay, wir probieren mal was aus. Was es relativ oft gibt, ist, dass nach der dritten Rate, also nach dem Schlussbericht, überlegt wird, okay, und wie geht es weiter? Ist es jetzt ein Projekt, das keine Notwendigkeit mehr hat? Das kann ja durchaus sein. In einer bestimmten Region hat man das Problem gelöst sozusagen. Ist es ein Projekt, das erweitert werden kann, also dass die Region erweitert wird, oder dass es ein neues Schwerpunktthema gibt? Und so gibt es dann so im Laufe der Jahrzehnte doch auch Projektpartner, mit denen einfach gute Erfahrungen gemacht worden sind, die also sehr viele Projekte stellen oder eben auch Anschlussprojekte. Also ich sage jetzt mal eine Schule, die ist nach 3 Jahren vielleicht noch nicht so funktionsfähig, dass sie dann auch die nächsten Jahre dann noch gut funktionieren kann. Dann muss es vielleicht länger laufen. Ein Wassertankprojekt, wenn man genügend Wassertanks in einer Region hat, kann man sagen, dann ist das Projekt auch beendet. Man geht vielleicht woanders hin. Ja, ganz wichtig ist es, da auch Know-how nicht nur zu transportieren, um die Qualität der Arbeit zu verbessern, sondern auch den Austausch von Know-how zu ermöglichen. Also das ist eigentlich ein wichtiges Prinzip, dass man schaut, wo funktioniert was und wie kann ich da die Ressourcen so rüberbringen, dass andere davon weiterlernen können. Wassertankprojekte zum Beispiel in Kenia sind so gut angelaufen, dass andere Projektpartner ihre Fachleute oder die, die Fachleute werden sollen, in Schulungen nach Kenia schicken und die dann praktisch von Wasserkoordinator zu Wasserkoordinator Seminare geben und das Wissen dann einfach transferieren. Oder es sind Austausch-Erfahrungsgeschichten einfach, weil wir merken, das ist wichtig, da auch ressourcensparend und möglichst effektiv zu arbeiten. Und es gibt eigentlich nichts Besseres, als dass Menschen sich gegenseitig in die Lage versetzen. Ja, nach dem Projektprogramm habe ich ja schon gesagt, eine Geschichte sind die Fachkräfte, die Personalprogramme. Die schicken wir, also das sind wenige. Wir sind keine Organisation, die jetzt massenhaft Fachkräfte aussendet, sondern eigentlich nur auf eine ganz konkrete Anfrage für ein ganz spezielles Profil. Lassen Sie mich realistisch schätzen, das sind vielleicht 20, 30 Fachkräfte, die da pro Jahr unterwegs sind und die dann ihr Know-how für ein spezielles Projekt einbringen und dann auch wieder gehen. Zum Teil von Deutschland aus geschickt, zum Teil auch international. Und das ist natürlich, also für uns ist auch wichtig, ein Rückkehrerprogramm für diese Fachkräfte zu haben, wenn die wieder in Deutschland sind, was passiert mit denen beruflich. Wie können die weiterhin gut und sinnvoll arbeiten. So eine normale Aussendung dauert etwa 3 Jahre. Kann auch zum Teil verlängert werden. Es gibt auch schon so ein paar alte Campen, die nach 20 Jahren sagen, ich kann eigentlich nicht mehr zurück. Das gibt es natürlich auch, aber das sind dann persönliche, individuelle Geschichten. Das ist eigentlich nicht der Plan. Da gibt es dann auch in der Zentrale von Brot für die Welt immer Vorbereitungskurse, zum Teil mehrere, auch mit einigen Wochen, in denen dann eben auch auf ein spezielles Land, auf die spezielle Kultur vorbereitet wird. Und sozusagen eine 2 Nummern kleiner, weil man eben keine Fachkräfte entsendet, sondern junge Leute, die begeistert und ahnungslos sind, sage ich jetzt mal flapsig, sind natürlich Freiwilligenprogramme ein bisschen anders aufgestellt. Und da gibt es aber Partnerorganisationen, die gerne Freiwillige nehmen und die zum Teil auch Freiwillige nach Deutschland schicken. Also wo es einen gegenseitigen Austausch gibt, was natürlich interkulturell eine tolle Geschichte ist. Also von einem Partner erlebe ich es sehr, sehr direkt und intensiv. Es gibt eine kleine evangelische Kirche am Rio de la Plata in Argentinien. Die senden pro Jahr ungefähr 20 argentinische Freiwillige nach Deutschland aus und haben, glaube ich, 30 oder 40 Freiwillige aus Deutschland bei sich vor Ort. Das ist mittlerweile ein richtig wichtiger Arbeitsauftrag für die, was sie auch entsprechend Personal dahinter stellen müssen, weil die jungen Konfirmanden, die fast gesagt Abiturienten, die da hingehen, die brauchen auch Betreuung. Die sind natürlich nicht nur eine große Hilfe, sondern natürlich auch eine große Aufgabe für die Partnerprojekte. Aber man sieht eben auch, dass es ganz wichtig ist, für die jungen Leute da Erfahrungen zu sammeln. Und wenn man es eigennützig formulieren möchte, ist junge Menschen, die da gute Erfahrungen gemacht haben, die sind für die Themen in Zukunft ansprechbar, vielleicht beruflich oder durch ehrenamtliches Engagement hierzulande oder was auch immer. Das sind Erlebnisse natürlich, die trägt man eigentlich sein ganzes Leben mit, obwohl es nur ein Jahr lang dauert. Ja, und die haben natürlich auch ihre entsprechenden Kurse. Das Ganze ist über das Weltwärtsprogramm auch mit Bundesmitteln unterstützt, ganz klar. Ja, und dann gibt es eben die andere Richtung. Ich habe es ganz am Anfang, glaube ich, schon kurz erzählt. Das ist natürlich eine sehr spannende Geschichte, junge Menschen zum Beispiel aus Afrika nach Deutschland kommen lassen zu können, damit sie hier studieren. Zum Teil Theologie, zum Teil aber auch einfach Ingenieurwissenschaften, ganz unterschiedlich. und die mit dem Stipendienprogramm dann in die Lage versetzt werden, in ihrem Land dann ja, einfach weiterzugeben, was sie hier gelernt haben. Und vor Ort, also in den Ländern des Südens, ist es auch möglich, mit Stipendien dann begabte Studierende zu fördern. Sogar Promotionsstudiengänge werden da ermöglicht. Aber auch da wieder, um das ins richtige Verhältnis zu setzen, das ist im Vergleich zur Projektarbeit natürlich der kleinere Brocken, das ist ganz klar. Ja, Inlandsarbeit habe ich schon ein bisschen angedeutet. Brot für die Welt genießt die Situation, in Berlin zu sitzen und dort mittlerweile auch wahrgenommen zu werden. Der frühere, jetzt ist das nicht mehr, wer ist denn jetzt Entwicklungshilfeminister? Es ist Müller wieder, ne? Es ist Walter Müller. Ne?
Es ist immer noch, genau.
Genau. Müller war eine richtig gehende Erleichterung, kann man sagen. Wenn man ihn so live erlebt, ist er ja auch ein sehr temperamentvoller und Mensch. Das war mit seinem Vorgänger, mit dem Heidelberger Kleidungsproduzenten Niebel, schwieriger. Der hatte ja eigentlich sogar als erste Aufgabe gesetzt, als er Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit war, wollte er eigentlich das Entwicklungshilfeministerium abschaffen. Das war eigentlich so seine erste große Meldung nach draußen. Hat er dann zum Glück nicht gemacht, war auch nicht so dramatisch, wie man es befürchtet hatte. Aber mit Müller hat man als CSU-Mann hat man wirklich einen guten Verbündeten. Das geht jetzt sogar so weit, dass ich heute als Pressemeldung bekommen habe, dass dass die stellvertretende Direktorin von Brot für die Welt, Claudia Warning, jahrelang evangelischer Entwicklungsdienst, die Leiterin, jetzt Abteilungsleiterin wird im Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Das heißt, man vertraut da stark auf die Expertise von ihr. Von daher vielleicht nicht schlecht, dass sie in Berlin sitzen. Früher war Brot für die Welt ja in Stuttgart. Das war für mich natürlich leichter. Meine Dienstreisen waren erheblich kürzer, wenn ich mal in die Zentrale musste. Und war natürlich, kann man sagen, der Südwesten von der Tradition her, vom Spenderumfeld, natürlich im Südwesten sehr, sehr viel stärker Brot für die Welt verankert, auch vom kirchlichen Spektrum sehr viel stärker verankert als in Berlin, was ja eine der säkulärsten Städte auch ist. Aber trotzdem hat es natürlich auch große Vorteile. Ja, das heißt, dort wird auch immer öfter das Know-how abgefragt von Fachinformationen und Stellungnahmen auf unterschiedlichen Ebenen. Das hat sich in den letzten Jahren wirklich extrem verstärkt, dass da auch stark auf die Nichtregierungsorganisationen in dem Bereich, also das gilt auch für Miserior, das gilt auch für UNICEF, das gilt auch für Ärzte ohne Grenzen, sehr stark gehört wird mittlerweile. Ja, Öffentlichkeitsarbeit ist natürlich auch ein Bereich, zu dem gehöre ich ja. Deswegen ist es für mich natürlich der wichtigste. Nee, ist er natürlich nicht. Aber die Erstellung von Materialien, von Veranstaltungsplanung auf dem Kirchentag, bei sonstigen Events, das Thema Spendenwerbung, Fundraising ist natürlich ein ganz, ganz wichtiges, existenzielles für das Werk. Und dann mit Multiplikatoren auf allen Ebenen, auch auf den kirchlichen Ebenen, zu sprechen und da die Kontakte auch zu halten, ist eine wichtige Sache. Bildungsarbeit, ökumenisches Lernen, Medien werden zum Teil produziert, im Internet ist der Auftritt in den letzten Jahren auch immer stärker geworden. Und es gibt regelrechte entwicklungspolitische Bildungsarbeit, gerade auch mit Jugendgruppen, in Schulen, Weltläden, Partnerschaftsprojekten und so weiter. Ich muss, glaube ich, ein bisschen auf die Zeit gucken oder so. Das Partnerschaftsprojektefonds ist eine kleine Geschichte. Da fördern wir Initiativen hier in Deutschland von Kirchengemeinden, von kleinen Vereinen, die sagen, wir haben eine partnerschaftliche Beziehung zu einer NGO in Afrika zum Beispiel, und wir sagen, okay, wir fördern auch diesen Kontakt und diese direkte partnerschaftliche Arbeit. Das sind dann meistens ganz konkrete Geschichten von vor Ort zu vor Ort, aber das sind kleinere Projekte. So, vielleicht für Sie noch ganz interessant, woher kriegt Brot für die Welt eigentlich seine Mittel? Das ist ziemlich genau die Hälfte tatsächlich vom Staat. Dann teilt sich es auf in ungefähr ein Viertel von Spenden und Kollekten und 20% Kettmittel. Kettmittel ist ein fürchterliches Fachwort. Das ist kirchlicher Entwicklungsdienstmittel. Das sind Kirchensteuermittel. Das heißt, auch die Landeskirchen in Deutschland geben im Jahr so ungefähr 50 Millionen Euro für Brot für die Welt. Ungefähr 60 Millionen Euro sind Spenden und Kollekten mit den Nachlässen und so weiter da unten noch. Und die restliche Summe von ungefähr 120 Millionen, ich glaube, auf der nächsten Seite wird es nochmal aufgeschlüsselt, kommt tatsächlich vom Bund. Nee, wird jetzt gar nicht so aufgeschlüsselt, aber das sind so die Marken, wo man sich ungefähr merken kann, 250 Millionen insgesamt, 120 der Bund und der Rest halbiert sich jeweils Spenden und Kirchensteuermittel. Wobei Kirchensteuermittel ja auch irgendwie eine Art von Spenden sind. Ja, wenn man sich so das anschaut, wie die Mittel verteilt werden, da gibt es ein schönes großes Kuchenstück in Richtung Projektausgaben. Kann man durchaus auch ein bisschen genauer anschauen, aber immerhin die direkte Projektförderung sind über 80%. Die Projektbegleitung, was natürlich auch ein Aufwand ist, sind knapp 7%. Und alles das, was mit Bildungs- und Aufklärungsarbeit zu tun hat, also auch das hier ist sozusagen, das sind 3,7%. Das packen wir aber noch in den Bereich Projektausgaben. In den restlichen Ausgaben Werbung, allgemeine Öffentlichkeitsarbeit und die Verwaltung sind insgesamt 8,7%. Da sind wir auf der einen Seite ziemlich stolz drauf, weil das ein sehr, sehr niedriger Wert ist. Es gibt ja vom DZI, dem Deutschen Zentralinstitut für soziale Fragen, so ein Spendensiegel. Und eine Organisation darf bis zu maximal 30% Verwaltungskosten angeben und bekommt noch das Siegel. Wir sind mit unter 10% in der besten Kategorie. Das hat natürlich auch was damit zu tun, dass ein großer Teil unserer Spenden über die Kirchengemeinden gesammelt werden, die mit ihren Gemeindebriefen und mit Sammelaktionen und so weiter unterwegs sind. 2/3 der Spenden kommen über die Kirchengemeinden rein. Und das ist natürlich unglaublich geldsparend, was die Verwaltungskosten angeht. Man braucht viel weniger Porto, sage ich jetzt mal, ne? Wenn die Werbung direkt von den Kirchengemeinden verteilt wird. Da sind wir also privilegiert im Vergleich zu einer Nichtregierungsorganisation, die Wege nicht hat. Aber trotzdem sind wir natürlich sehr, sehr froh und stolz daran. Ja, die 59. Aktion, habe ich ja schon gesagt, Wasser für alle, ist im ersten Advent begonnen worden. Und weil wir suchen uns alle 2-3 Jahre, manchmal auch jährlich, einen Arbeitsschwerpunkt, wo wir sagen, den stellen wir mal in den Vordergrund, damit er auch ein bisschen präsenter wird. Und unsere Hauptbotschaften sind 3 Teile, wenn man so will. Das ist auf der einen Seite, es gibt ein Recht auf sauberes Trinkwasser und das heißt auch sanitäre Grundversorgung, also auch die, nicht nur was reingeht, sondern auch was rausgeht vom Menschen, muss irgendwie gesichert sein. Das heißt, das zweite Hauptschwerpunkt ist dabei die kleinbäuerliche Landwirtschaft, weil da Wasser und Ernährung auch ganz eng zusammenhängt. Und dann eben auch der Bezug zwischen Wasserverbrauch in Ländern des Südens und unser Konsumverhalten. Also da geht es weniger darum, jetzt hierzulande weniger zu duschen. Also der Wasserverbrauch, der direkte Wasserverbrauch in Deutschland ist zwar mit 120 Litern pro Mensch und Tag schon ganz ordentlich, aber das Wassersparen hier löst keine Probleme im Süden. Wasser wird ja nicht exportiert. Viel schlimmer oder viel dramatischer ist der Begriff vom virtuellen Wasser, also wo es darum geht, Produkte, die wir kaufen, haben in Ländern des Südens Unmengen von Wasser verbraucht. Und da kann man mit dem eigenen Konsum sehr wohl Einfluss nehmen, Fleischkonsum zum Beispiel. Bei Baumwolle sieht es zum Teil ganz, ganz dramatisch aus, je nachdem, wo die Baumwolle angebaut wird. Manchmal sind eigentlich einfach die Regenverhältnisse so gut, dass man sagt, Baumwolle, super gut. Manchmal wird künstlich bewässert und das Wasser wird sozusagen im Kreislauf entzogen. Dann ist es wieder sehr dramatisch. Kaffee, Kakao, alles große Wasserfresser in den Ländern, in denen es produziert wird, steht in keinem Verhältnis zu dem Wasser, das wir dann über die Boden gießen. Da braucht ein Kilo Kaffee braucht ein paar zigtausend Liter Wasser, um produziert werden zu können. Ja, und sozusagen in die Schlusskurve wollte ich Ihnen jetzt ein Projekt in Kenia tatsächlich ein bisschen vorstellen, damit Sie sich so auch die Arbeit vor Ort ein bisschen plastisch werden lassen können. Das Projekt auf Fels gebaut, haben wir es genannt. Gerade das Fels und Wasser, denkt man sich, naja, also abgesehen von Moses, der mit einem Stock auf einen Stein geschlagen hat und das Wasser kam raus. So geht es natürlich nicht. Aber in Kenia hat man, also jetzt in dem konkreten Projekt, eigentlich einen ganz schlauen Weg gefunden. So einen kleinen Überblick über die Situation in Kenia. Es ist nicht eins der Länder, in denen, wie Sie gerade vorhin beschrieben haben, der Hunger wirklich massivst grassiert. Aber erstaunlicherweise hat eben auch Kenia in den letzten Jahren als Teil von Ostafrika größere Probleme bekommen, als sie schon hatten. Also Kenia war mit Tansania eigentlich schon lange Zeit so ein bisschen die Vorzeigeländer. Haben jetzt problematischere klimatische Bedingungen, auch politische Bedingungen zum Teil. Aber man kann ungefähr sehen, die Bevölkerungsdichte ist natürlich deutlich niedriger als in Deutschland, nur ungefähr ein Drittel davon, weil eben in sehr vielen Gegenden niemand lebt. Die Säuglingssterblichkeit ist mit 3,8 pro 1000 Kinder, ist es, glaube ich, deutlich höher als in Deutschland, mehr als ein Zehnfaches erhöht. Die Durchschnittsalter sind um 15 Jahre niedriger als 18 Jahre zum Teil als in Deutschland. Die Analphabetenrate ist immer noch relativ dramatisch im Vergleich zu Deutschland, wo es um das Prozent rum schwankt. Und aber auch da sieht man, Frauen sind stärker von Analphabetismus betroffen als Männer. Das heißt, auch hier das Thema Bildung sieht man schon in solchen Statistiken. Und über das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf braucht man nicht groß reden. Wobei, das sind auch immer noch $10 pro Person und Tag ungefähr. Die absolute Armutsgrenze ist ja mittlerweile, ist, glaube ich, von $1 auf $2 hochgesetzt worden pro Tag. Das heißt, man sieht, Kenia ist tatsächlich noch im Durchschnitt nicht das dramatischste Land. Trotzdem ist da natürlich die Spreizung auch immens zwischen sehr reichen Menschen und sehr armen. Ja, in Kenia hat sich der Wassermangel in den letzten Jahren stark dramatisiert. Zum Teil fallen ganze Regensaisons quasi aus. Das Grundwasser wird zu einer raren Ressource. Die Wege zur Wasserstelle sind oft sehr, sehr weit. Auf dem ländlichen Gebiet dann eben. Es ist natürlich ein ländliches Produkt. Und in der Nähe von Mount Kenya gibt es ein Projekt von der anglikanischen Kirche, das eben ein Partnerschaftsprojekt ist mit von Brot für die Welt. Also da ist zum Beispiel ein Beispiel, wie man als kirchliche Partner zusammenarbeitet, und da kommt es dann auch auf die Konfession überhaupt nicht an. Katholische Projekte sind selten, weil die, das liegt aber nicht daran, dass wir nicht wollen, sondern die haben meistens dann traditionell eben katholische Hilfswerke als Partner, klar. Irgendwo muss Adveniat Mission und Miserior ja auch arbeiten dürfen. Aber ich habe zum Beispiel auch in Peru viele gemeinschaftliche Projekte kennengelernt. Wie überhaupt Miserior und Brot für die Welt sind eigentlich auch, also in der Zusammenarbeit, in der Philosophie und auch mit gemeinsamen Aktionen eigentlich Geschwister, die sehr eng, schon viele Jahre eng zusammenarbeiten. Ja, da gibt es jetzt eine zuverlässige Wasserversorgung und ich zeige Ihnen jetzt, wie man zu dieser Wasserversorgung gekommen ist. Man hat nämlich diesen Felsen, deswegen auf Fels gebaut. Sie sehen, der ist so abschüssig und ist relativ glatt. Den hat man so gefasst, dass in der Regenzeit das Wasser, das drauf fällt, im Prinzip hier auf einem Dach zusammen gesammelt wird und dann in einen Wassertank geleitet wird. 2000 Quadratmeter Oberfläche, die sich schräg abneigt, das ist eine optimale Geschichte. Ich kenne es in viel kleinerem Maßstab in Ghana, da hat man im Prinzip Wellblechdächer im Dorf genutzt, um da eben das Wasser auch zu sammeln und in solche Tanks reinzubringen. Da ist natürlich 2000 Quadratmeter mit Dächern, kriegt man natürlich so nicht hin. Also das ist wirklich eine besondere Situation, dass da innerhalb kürzer Zeit dann auch große Mengen Wasser während der Regenzeit gesammelt werden können und dann über die trockene Zeit gespeichert werden können. Wenn Sie angucken, wie die kleinen Leute da oben, dann haben Sie ungefähr eine Einschätzung, wie groß da die Fläche ist, die man nutzen kann. Ist eben keine Muttererde drauf, in dem es versickern kann, keine Pflanzen drauf. Und es ist dann einer der Regentanks. Ich vermute mal, also wenn ich mir die Ghana-Tanks angucke, die hatten 10.000 Liter, ich weiß jetzt gar nicht, ich schätze mal, der hat so 50.000 Liter ungefähr Fassungsvermögen. Bei Volumen kann man sich aber unheimlich leicht verschätzen. Aber ich sage mal, die 10.000 Liter Tanks, die ich kenne, da passen 4 Leute hin und der ist ein bisschen größer als so ein Mensch, kann man sagen. Und dann, nee, dann sind es mehr als 50.000 Liter. Muss ja nicht mehr sein. Ja, dieser Fels mit dem Tank ist relativ nah am Dorf. Das heißt, die 30 Liter, die am Tag gebraucht werden, sind nur noch ein paar hundert Meter zu transportieren. Vorher war das 7 Kilometer einfach vom Dorf zur nächsten Wasserstelle. Man kann sich vorstellen, was das an Zeitaufwand bedeutet und wie sparsam man dann auch mit dem Wasser natürlich viel mehr noch umgeht. Jetzt ist es für das gesamte Dorf relativ leicht zu erreichen und es verändert die Situation im ganzen Dorf, die ganze Lebenssituation. Das sind jetzt so ein paar Bilder von dem Projektteam vor Ort, von den Anglikanern und von der Chefin dort. Genau, das ist die, sage ich jetzt mal, die normale Situation außerhalb von der Regenzeit. Ein Fluss, der immer trockener wird. Eigentlich nur noch Wasserlöcher, in denen das Wasser zusammenläuft. Große Problematik, dass sich dort natürlich auch die Tiere treffen, das Wasser entsprechend verkotet wird, verschmutzt wird und damit natürlich auch die Wasserqualität dramatisch sinkt. Je weniger Wasser es da ist, desto schlimmer wird es natürlich. Und das heißt dann natürlich auch, dass Krankheitserreger dort ziemlich stark sind. Da geht es jetzt um Amöbenruhr, eine ziemlich fiese Erkrankung, die auch tödlich sein kann, je nachdem, wenn sie nicht behandelt wird. Durchfallerkrankungen, gerade bei Kindern, sind sehr regelmäßig, obwohl man ja immer sagt, oh, die vertragen ja viel schlechteres Wasser und so. Trotzdem. Jetzt ist genügend Wasser zum Trinken und zum Waschen da, auch zum Kochen natürlich. Und das heißt, die Lebenssituation ist erheblich nicht nur angenehmer, sondern auch hygienisch ansprechender. Die Wasserqualität ist sehr gut. Und das ist ganz interessant, das wusste ich auch nicht, dieses Wasser im Tank. Ich habe mir eigentlich gedacht, naja, das kippt ja irgendwann mal um. Aber tatsächlich bleibt es verhältnismäßig steril. Dadurch, dass es dunkel ist, kein Licht einfällt und dadurch, dass es gibt so eine Art Kies- und Holzkohlefilter, der die ganze Geschichte von Schwebstoffen und Tierteilen und allem Möglichen freihält, sodass das Wasser wirklich eine gute Qualität hat. Der Zeitgewinn heißt natürlich auch eine Produktivitätssteigerung. Es kann mehr angebaut werden durch mehr Wasser, vielfältiger angebaut werden. Das heißt, auch die Nahrungssituation verbessert sich, auch nicht nur die hygienische Situation. Bis dahin, dass genügend Wasser da ist für kleine Viehherden. Gerade wichtig eben in einer Zeit, in der die regelmäßigen Regenfälle nicht mehr so verlässlich sind. Und das heißt, die Vielfalt, die angebaut werden kann, ist für die persönliche Ernährung, für die Subsistenzwirtschaft eine gute Geschichte. Aber es können natürlich auch Dinge produziert werden, die dann auch später verkauft werden. Das heißt auch die Geldsituation von so einer Familie verbessert sich. Ja, dieses Bewässerungssystem, also es ist ja nicht nur dieser Tank, sondern es ist ein Bewässerungssystem, das vom ganzen Dorf quasi als Kollektiv aufgebaut wird, in die einzelnen Felder reingeleitet wird. Und das kenne ich zum Beispiel auch von Peru. Da gibt es dann Wasserversorgungspläne, das heißt, jede Familie hat zu einem bestimmten Tag eine bestimmte Zeit, um ihr Feld zu bewässern. Und das ist eine der wichtigsten organisatorischen Aufgaben im Dorf, da tatsächlich als Wasserkoordinator dafür zu sorgen, dass alle fair versorgt werden. Und das heißt auch, mit der Ressource dann eben auch vernünftig umgehen. Da sieht man es genau, wie das Bewässerungssystem dann und der Tank gebaut wird. Es kommen noch in dem Fall noch ein paar Tanks dazu. Ich kenne eben auch größere Tanks in Ghana, wo dann eben auch eine Schule versorgt wird. Das ist für die Schule unglaublich hilfreich, weil ansonsten Wasser mit Tankwagen angefahren werden müssen. Und das kostet richtig. Also das ist ein richtiger Kostenfaktor für eine Schule, das Trinkwasser für die Kinder herzukriegen. Und durch einen Tank, der einfach Regenwasser sammelt, entspannt sich da die Situation natürlich massiv. Ja, ich glaube, das ist schon mein Schlussbild. Sozusagen Gegenwart und Zukunft. Die Hoffnung ist natürlich, dass sich die Situation auf Dauer so verbessert und stabilisiert, dass die Menschen sowohl Chancen haben, ihr Leben selbstständig zu gestalten, als auch, was natürlich ein großes Anliegen von uns ist, auch eine Landflucht zu vermeiden, dass die Menschen es einfach lebenswert haben auf dem Land, weil, und da ist man dann wieder ganz, ganz pragmatisch, es nicht nur um die Menschen dort vor Ort geht, natürlich auch und ganz besonders, aber eben auch um die Situation, dass die kleinbäuerliche Landwirtschaft 80% der Nahrungsmittel produziert und damit eigentlich ein riesiger, wichtiger Wirtschaftsfaktor ist, der von den Regierungen meistens nicht so gesehen wird. Ja, das ist, damit Sie auch mal sehen, wie wir noch sonst so vernetzt sind mit verschiedenen anderen Organisationen. ACT Alliance ist ein Verbund von kirchlichen Organisationen weltweit. Das ACT heißt Action of Churches Together. Das ist auch ein Nothilfenetzwerk. Wenn irgendwo eine Katastrophe da ist, wird eigentlich immer über ACT Alliance kooperiert. Das rechts, das Bündnis Entwicklung Hilft, kennen Sie vielleicht zum Teil aus dem Fernsehen. Das ist ein Verbund von verschiedenen Hilfsorganisationen, die auch in Katastrophenfällen helfen. Und das sieht man neben Brot, eben auch die Welthungerhilfe, Tatesom, Miserior und wer ist denn das da in der Mitte? Die sagen mir jetzt irgendwie gar nichts. Die kenne ich gar nicht. Aber die anderen sind natürlich sehr bekannt. In Deutschland dann Ziviler Friedensdienst, Arbeitskreis Lernen und Helfen Übersee. Das ist der FENRO, der Verband der Nichtregierungsorganisation. Ein breites Netzwerk, das für die Arbeit von Brot für die Welt natürlich auch sehr wichtig ist. Ja, das war das, was ich Ihnen vorstellen wollte. Und jetzt haben wir gerne Zeit. Sie waren ja so lieb, dass Sie mich kein einziges Mal unterbrochen haben. Aber ab und zu habe ich Gesichtsausdrücke gesehen, wo ich denke, da kommt jetzt vielleicht noch eine Frage oder eine Ergänzung oder so. Da sind Sie herzlich eingeladen. Vielen Dank.